Wir schauen in die deutsche Literaturgeschichte. Theodor Fontane fand mit Effi Briest den Eingang ins kollektive Gedächtnis der Deutschen. Verdunkelt wird Fontanes Bild allerdings, wenn man sich mit seinem Verhältnis zu Juden und Judentum auseinandersetzt. In vielen seiner Schriften machte er judenfeindliche Aussagen. Gleichzeitig besaß er viele jüdische Freunde, die ihm solche Aussagen keinesfalls übel nahmen. Gerade in der gebildeten jüdischen Bourgeoisie des Kaiserreichs hatte er zahlreiche Bewunderer. In diesem September jährte sich Fontanes Todestag zum 125. Mal. Anlass für uns, sich an einen offenen, natürlich fiktiven Brief zu erinnern, den der Historiker Julius Schöps vor 4 Jahren an den Dichter schrieb. In diesem Brief nämlich beschloss Schöps, Gründungsdirektor des Moses Mendelssohns Zentrums für deutsch-jüdische Studien in Potsdam, dem Judenhass des Meisters mal gründlich auf den Zahn zu fühlen.
Verehrter Meister, sehr geehrter Theodor Fontane, Mann, oh Mann, haben Sie sich dabei eigentlich etwas gedacht?
Fragt reichlich konsterniert der Historiker Julius Schöps.
Sind Sie tatsächlich ein in der Wolle gefärbter Judenfeind, wie das heute vielfach behauptet wird? So wie Sie sich seinerzeit geäußert haben, könnte man das fast annehmen. Die Literaturhistoriker, oder sagen wir besser, die Fontane-Germanisten streiten sich heute darüber, und zwar heftig. Sie hätten, so behaupten einige von ihnen, zu denjenigen gehört, die mit ihren Einlassungen das negative Judenbild Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland mitgeprägt haben.
Etwa mit diesem Brief vom 12. Mai 1889 an den befreundeten Philosophen Friedrich Paulsen.
Die Juden sind ein schreckliches Volk, dem vom Uranfang etwas dünkelhaft Niedriges anhaftet, mit dem sich die arische Welt nun mal nicht vertragen kann. Überall stören sie.
Oder mit der Figur des alten Güldenklee im Roman Effi Briest. Der äußert sich abfällig über die berühmte Ringparabel in Lessings Drama Nathan der Weise.
Eine Judengeschichte, die wie der ganze liberale Krimskrams nichts als Verwirrung und Unheil gestiftet hat und noch stiftet.
Und dann ist da noch die Urlaubspostkarte von der Insel Norderney, auf der der Feriengast Fontane dem Adressaten mitteilt:
Hier ist es, mit Ausnahme der Juden, sehr schön.
Bedauerliche literarische Ausrutscher? Wohl eher nicht, denn tatsächlich steckt in vielen Werken Fontanes beträchtliches antisemitisches Dynamit. Ungeniert poltert er gegen die Stockjuden, die ihre jüdische Gesinnung nicht loswerden, oder er macht sich über einen gewissen Kohn lustig, der nicht nur X-Beine, sondern auch ein Rittergut besitze. An einen bösartig tiefsitzenden Antisemitismus bei Fontane glaubt Schöps aber dennoch nicht. Und so schreibt er in seinem offenen Brief an den verehrten Meister:
Mir scheint der Vorwurf, Sie seien ein unbelehrbarer Judenfeind, allerdings etwas übertrieben zu sein. Aber ich meine doch, wir sollten genauer hinsehen.
Genau das hat Schöps getan und Fontanes Werk gründlich unter die Lupe genommen.
Fontane verkörpert ein ganz bestimmtes Milieu. Ein Milieu, das sich Ende des 19. Jahrhunderts aufgeladen hat und dann dazu führte, dass die Juden immer mehr unter Druck gerieten.
Nachdem am 11. März 1812 König Friedrich Wilhelm III. Von Preußen seine Unterschrift unter das sogenannte Judenedikt gesetzt hatte, erhielten die rund 30.000 in Preußen lebenden Juden die Gleichberechtigung. Sie ermöglichte ihnen Freizügigkeit, freie Berufswahl und Gewerbefreiheit. Das Edikt erlegte den zu preußischen Staatsbürgern gewordenen Juden dieselben Pflichten auf wie der übrigen Bevölkerung. Allerdings blieben Einschränkungen. Auch weiterhin waren Juden etwa von Staatsämtern und von der Offizierslaufbahn ausgeschlossen. Es war eine Reform von oben, von aufgeklärten Staatsmännern angeregt und durchgeführt. Genau das aber mag der Grund gewesen sein, warum die Judenemanzipation auf die öffentliche Meinung der nichtjüdischen Bevölkerung nur geringe Wirkung ausübte und es zu einer echten Integration der Juden nicht kam.
Politisch waren sie gleichgestellt, gesellschaftlich nicht.
Schöps kommt zu dem Schluss:
Es geht immer um die Frage, war Theodor Fontane ein Antisemit oder war er keiner? Und das hat mich sehr interessiert. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, ja, Theodor Fontane war geprägt von den antijüdischen Stimmungen Ende des 19. Jahrhunderts, aber man muss es nicht ganz so ernst nehmen wie bei anderen Judenfeinden. Es hat keine Bösartigkeit wie bei Stöcker und anderen.
Gemeint sind der kaiserliche Hofprediger Adolf Stöcker, der gegen das angeblich verjudete Großkapital wetterte, der Komponist Richard Wagner und der Historiker Heinrich von Treitschke, der den verhängnisvollen Schlachtruf »Die Juden sind unser Unglück« populär machte.
Fontane plädiert nicht für die Ausgrenzung der Juden, so wie Richard Wagner zum Beispiel, der hier sehr deutlich wird, bei Stöcker genauso. Fontane hatte zwar eine antijüdische Grundhaltung, war geprägt vom Zeitgeist, aber er hat sich nicht grundsätzlich gegen die Juden gestellt und deren Ausschluss aus der deutschen Gesellschaft gefordert.
Der Dichter hatte aber offenbar den gewohnheitsmäßigen, gesellschaftlich akzeptierten Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich verinnerlicht. Er teilte also die Verblendungen seiner Zeit und gab sie unverblümt weiter. Dass sich die preußischen Juden trotz der diffamierenden Äußerungen von Fontanes, den einer seiner Kritiker einen philosemitischen Antisemiten genannt hat, nicht von der Verehrung für den Dichter abbringen ließen, mag mit einem Phänomen zu tun haben, das man als die jüdische Liebesaffäre mit der deutschen Kultur bezeichnen kann. Denn für einen großen Teil des assimilierten Judentums bestand Europa aus der deutschen Kultur. Europäische Kultur, das hieß für sie Lessing und Schiller, Kant und Hegel, Goethe und Heine. Und eben nicht Racine oder Molière, Shakespeare oder Milton, Pascal oder Locke.
Die Identifizierung der Juden mit der deutschen Kultur hat eine brillante Seite. Auf der anderen Seite führt das auch dazu, dass die Juden unterdrückt wurden, dass man sie als Eindringlinge ansah, die den Deutschen, die ihre Kultur wegnehmen würden.
Bleibt festzuhalten, der Historiker Schöps geht mit dem Dichter Fontane menschlich nachsichtig ins Gericht.
Friedrich der Große, der sagte bei solchen Angelegenheiten, tiefer hängen.
Dennoch will Julius Schöps mit dem verehrten Meister sozusagen im Gespräch bleiben. Vielleicht an einem Sommertag im Garten derer von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Bei einem Stück Birnentorte?
Ich habe ihn ja eingeladen unter einem der Birnbäume, die dort noch stehen. Und vielleicht hätte er manches zurückgenommen, was er seinerzeit gesagt hat. Ich hoffe es jedenfalls. Deswegen schließe ich meinen Brief mit der Formulierung »Kommen Sie, Fontane!«
Die Antwort des Meisters auf die Einladung steht allerdings noch aus.